Frau Professor Dörfler, ich kenne das schon seit 20 Jahren im Opferschutz, ja, im Kinderschutz. Sie ist einerseits Leiterin der gynäkologischen Ambulanz, der Kinderambulanz im AKH Wien. Sie ist Leiterin der Opferschutzgruppe im AKH Wien und sie ist mit, das rotiert, nicht immer Leiterin der Kinderschutzgruppe im AKH Wien. Woher wir uns kennen, ist also mit Gewalt bestens vertraut und wird heute berichten über die Dokumentation aus gynäkologischer Sicht. Wir würden vorschlagen, dass wir Fragerunde dann gemeinsam machen, im Anschluss nach Ihrem Vortrag, falls es Fragen gibt, die wir dann gemeinsam beantworten können.
Danke, lieber Nikolaus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich würde jetzt gerne das Ganze von der gynäkologischen Seite mit Ihnen betrachten. Ich würde über die sexualisierte und sexuelle Gewalt und die Abklärung ein bisschen sprechen, was Spurensicherung in unserem Bereich bedeutet und das große Thema, wenn Kinder oder junge Erwachsene betroffen sind, die Hymenbeurteilung und Verletzungsdokumentation bei jungen Personen. Gut, also was Gewalt ist, brauche ich, glaube ich, in diesem Publikum nicht zu sagen. Sie sind alle damit betraut und was wir jetzt auch mehrfach schon gehört haben vom Professor Klub, wir schauen natürlich über den Tellerrand, wir beurteilen nicht nur die gynäkologischen Verletzungen, sondern schauen auch sehr wohl auf die Körperoberfläche und bei Kindern ist diese besonders häufige Vernachlässigung auch ein sehr, sehr großes Thema, über das ich jetzt momentan gar nicht so viel sprechen möchte. Daten gibt es viele. Die FRA-Studie ist im letzten Jahr neu aufgelegt worden. Ich möchte Ihnen jetzt Daten aus Amerika mitbringen. Wie oft kommt das vor? Wie oft besteht sexuelle Gewalt bei Frauen und Männern? Es besteht hier natürlich auch bei Männern oft Gewaltverletzungen und eine von 15 Erwachsenen erlebt eine Vergewaltigung. Wenn wir jetzt die Lebenszeit und die Vergewaltigungsrate zueinander korrelieren, sehen wir, dass die bei Erwachsenen bis zu 21% und Kinder bis zu 17% von einer Vergewaltigung in ihrem Leben betroffen sein können. Also nicht auf die Männer vergessen. Männer haben besonders schwer, sich als Opfer zu definieren. Und erfreulicherweise muss ich ganz ehrlich sagen, dass es kommen die Männer jetzt nicht nur zur STD-Abklärung, sondern berichten auch, dass diese Verletzungen eindeutig beigefügt worden sind und möchten die auch weiter abklären. Über die Red Flags haben wir jetzt schon viel gesprochen, also was sind Hinweise an der Körperoberfläche, dass Verletzungen stattgefunden haben, die mit Gewalt assoziiert sein können, mehrzeitige und mehrseitige Verletzungen. Schauen Sie sich bitte immer auch Bagatellverletzungen an, das haben wir auch schon mehrfach betont. Die ganze Körperoberfläche, wo sind blaue Flecken, sind die sturzbedingt oder sind sie stoßbedingt, gibt es Blutunterlaufungen, gibt Schürfungen, Frakturen oder was ist an der Körperoberfläche sonst noch zu finden. In unserem speziellen Betätigungsfeld haben wir sehr oft mit Krisensituationen zu tun, vor allem schwangere Personen oder Menschen in Trennungssituationen sind besonders häufig von Gewalt betroffen. Wo wir auch hinschauen müssen, ist, wenn Fehlgeburten sich häufen und wenn Personen in der Anamnese angeben, es besteht bereits ein Suizidversuch oder Suizidgedanken, sie sind sehr belastet. Auch hier gibt es wunderbare Studien, wie man eben eine Gefährdungseinschätzung der betreffenden Person durchführen könnte. Und was wir auch sehr oft erleben im ambulanten Bereich, dass die Menschen eben zu den Ereignissen verzögert vorstellig werden und der Verletzungszeitpunkt schon viel, viel weiter zurückliegt und das macht die Forensik und die Spurensicherung natürlich auch so schwierig. Wo ich Sie ermutigen möchte, Sie als Fachpersonen, Sie als Gesundheitspersonal sind sicher die erste Anlaufstelle, weiter hinten sind erst eben Opferschutzeinrichtungen und die Polizei, die hier primär kontaktiert wird von gewaltbetroffenen Personen. Wir müssen abklären, wir müssen helfen und wie wir jetzt schon gesagt haben, wichtig ist die Spurensicherung, damit wir der Frau auch forensisch weiterhelfen können. Die Frage ist, macht man eine Gewaltanamnese immer? Fragt man immer nach Gewalt? Es gibt eine wunderbare Studie, die in Otterkring im Klinikum durchgeführt wurde. Die haben alle Personen im Kreißsaal nach Gewalterfahrungen gefragt. Natürlich braucht man da auch ein Netzwerk. Was macht man mit Personen, die traumatisiert sind? Aber dann ist es nicht mehr so etwas Besonderes. Wir fragen auch nach Stuhl und Harn alle Personen, die wir eben aufnehmen. Das würde sicherlich auch ein bisschen Awareness erheben und ist das Besondere, warum werde ich ausgerechnet gefragt, nicht so hervorheben. Allgemeine Untersuchungen haben wir heute schon gehört. Die gynäkologische Untersuchung bei Sexualdelikten ist natürlich auch so, dass man vorher mit der Patientin ein Einverständnis holen möchte und die Fotodokumentation im Intimbereich ist eine sehr sensible. Wir haben das so geklärt, dass das Fotodokumentmaterial in einem eigenen Ordner sozusagen in der Akte als Teil der Krankengeschichte abgelegt wird. Wir haben jetzt auch mehrfach gehört, die Latenzzeit zum Ereignis ist groß, auch wenn es dann forensisch weitergeht, dauert es oftmals ein Jahr und wir können uns wahrscheinlich nicht mehr im Detail an diese ganzen Ereignisse erinnern. Deswegen ist sicher ein Fotodokument ein sehr, sehr wichtiges. Es gibt aber durchaus Personen mit Hintergrund, zum Beispiel aus anderen Ländern stammend, wo das einfach im Intimbereich bei Kindern zur Dokumentation einfach gar nicht möglich wäre. Hier ist eine gute schriftliche Beschreibung, wir haben jetzt gesagt, keine Interpretation, sondern das, was wir sehen, auch eine Möglichkeit oder man zeichnet es gut in eine Skizze ein oder führt selber eine Skizze durch, je nachdem, wie geschickt man ist. Über die Anzeigepflicht werden wir heute nicht im Detail reden, trotzdem möchte ich es dazu sagen, Sie haben bei den erwachsenen Personen natürlich die Möglichkeit, wir haben meistens bei der sexuellen Gewalt eine sehr mindere Form der Verletzung und das würde bedeuten, dass man nicht unbedingt eine Anzeige erstatten müsste. Vom Gesetz her ist es aber eine Anzeigepflicht. Das heißt, wir haben ein SOP in der Opferschutzgruppe erstellt, wo wir eben mit der Patientin gemeinsam entscheiden, ihr das Angebot machen, dass wir vom Krankenhaus her anzeigen, aber es nicht sofort durchführen, wenn sie es nicht möchte, weil wir gelernt haben, dass wir sonst 2/3 der Personen nicht im Krankenhaus abklären könnten. Und Spurensicherung ist wichtig und zeitnah wichtig und das würde viele Menschen abhalten. Wir haben dazu auch die Corona-Zeit uns ein bisschen angeschaut, wo man sehr niedrig unterschwellig in Krankenhäusern nicht mehr konnte, da war das deutlich verringert und danach kam der große Nachbearbeitungszeitraum nach den 2 Jahren Corona, wo dann viele Menschen dann kamen und erzählten, dass sie schon viel, viel länger von Gewalt betroffen sind. Dieses Buch von Grasberger kennen Sie wahrscheinlich, ist heute auch schon angesprochen worden. Man kann natürlich alle Verletzungen gut einschätzen, ob sie eben von Gewalt oder nicht von Gewalt hervorgerufen sind. Gerade diese Haltespuren, auch das haben wir alle schon gesprochen, aber wenn eben Geräte verwendet werden, wo die Menschen auch gequält werden, kann man sehr, sehr gut beschreiben und das sollte auch eine Gynäkologin machen. Die Unterlagen werden alle auch dann auf der Homepage zu sehen sein. Wenn das jemand für sich selber braucht, bitte einfach sagen, das kann ich dann gerne als PDF weiterleiten. Wenn wir jetzt eine sexualisierte Gewalt abklären, ist immer die Frage, wie lange liegt das Ganze zurück? Wenn man die ganzen Daten durchforstet, ist sicher die 72 Stunden so ein Knackpunkt. Aber es gibt natürlich mit gerichtsmedizinischen Maßnahmen, wenn man zum Beispiel DNA von Sperma nachweist, Prostatasekret nachweist, kann man sehr wohl auch nach 10 Tagen möglicherweise eine Abklärung weiter durchführen lassen. Deswegen würde ich prinzipiell einmal, habe ich gelernt, dass Opfer nicht immer genau sagen können, wann ist was passiert. Machen Sie im Zweifelsfall immer eine Spurensicherung. Das würde ich Ihnen empfehlen. Wenn es länger zurückliegt, kann man natürlich der Betroffenen anbieten, dass man eben alle STDs abklärt und dann auch schaut, ob irgendwelche Verletzungen noch vorhanden sind. Wenn wir jetzt aber die Spurensicherung durchführen, würde ich Sie bitten, auch das ist schon erwähnt worden, dass es meistens in der Nacht ist und an den Wochenenden, an Ferienzeiten, wo viele Leute nicht da sind, da kommen die meisten Leute. Und
Jürgen schreibt, es scheint, dass ich vor Ihnen jetzt nicht mehr das hilfreich ist.
Ja, also bei Sexual, das war... Kommt hier die ganze Zeit diese Meldung. Bei Sexualdelikten würde ich Ihnen eine standardisierte Abklärung empfehlen. Wir hier haben die Möglichkeit, über das DNA-Labor das REBSET zu beziehen. Es gibt aber in anderen Krankenhäusern auch mit der Gerichtsmedizin gemeinsam Sets, die wunderbar durch eine Abklärung leiten können. Merken Sie sich, und das wissen Sie, dass das Material, das Sie entgegennehmen, vor allem wenn es Kleidung ist, in einen Papiersack zu bringen ist und bitte nicht in einen Nylonsackerl. Greifen Sie diese Sachen bitte nicht mit den eigenen Händen an. Nehmen Sie sich einen Handschuh und auch der Betroffene, muss man sagen, wenn sie zu Hause dann noch nach Material sucht, wenn sie die Einzige war, die es angegriffen hat, ist gut. Ansonsten bitte auch Handschuhe anziehen, wenn man das Beweismaterial dann in einen Papiersack sichtet und dann der Polizei möglicherweise übergibt. Wir machen dann immer eine Nachbesprechung. Hier muss ich auch sagen, dass in unserer Krisenambulanz, die wir davor eingerichtet haben, sowohl auf der Unfallchirurgie als auch auf der Gynäkologie, 1/3 der betroffenen Personen kommen zu einer Nachbesprechung. Trotzdem sichten wir alle Befunde und lassen sie der Patientin zukommen und in wichtigen Fällen sorgen wir dafür, dass eine Nachbehandlung, wie zum Beispiel Chlamydieninfektionen oder Gonorrhoe oder was auch immer sekundär durch diesen Übergriff entstanden ist, auch entsprechend therapiert werden kann. Ich finde solche Checklisten sehr gut. Sie sind mitten in der Nacht, möglicherweise nicht die erfahrenste Kollegin, die mit diesem Thema beschäftigt ist, dann hilft einem das wunderbar, nichts zu vergessen. Der Oralabstrich ist fein für die Spurensicherung, aber auch für die DNA, wenn ich eine jüngere Person abklären möchte. Ich sichte die Kleidung oder weise darauf hin, dass auch gewaschene Kleidung auch zur Spurensicherung, wenn eine große Abrinnspur drauf war, sehr gut verwendet werden kann. Wir haben jetzt heute schon gehört, trockene Abriebe an feuchten Stellen, feuchte Abriebe an trockenen Stellen. So kann man wunderbar zu Ergebnissen kommen. Ganzen Körper anschauen, auch die Analregion anschauen. Gerade bei Kindern gibt es natürlich auch immer wieder gerade Verletzungen, die primär in dieser Region zu finden sind. Und dann führt man eine gynäkologische Untersuchung durch. Beachten Sie oder fragen Sie auch, ob das die Person schon einmal erlebt hat. In der Traumasituation kann das sehr, sehr unangenehm für sie sein, wenn sie nicht weiß, was auf sie zukommt. Wir ziehen die Person nie gesamt aus, beginnen immer zuerst mit einer gynäkologischen Untersuchung und dann wechseln wir sozusagen die gesamte Körperoberfläche, wenn sie sich unten wieder bekleidet hat, dann hat man alles gesehen. Ich würde das systematisch immer, wie wir jetzt auch schon mehrfach gehört haben, je mehr Systematik, umso weniger, wenn es ein aufregender Fall ist, vergisst man. Die K.O.-Mittel sollten auch etwas sein, auf das Sie sofort Wert legen sollten. Wir wissen, dass das, wenn man es abgenommen hat, sehr lange im Kühlschrank lagern kann, sowohl Harn als auch Blut. Und bitte denken Sie auch an die Postexpositionsprophylaxe. Jedes Haus hält das ein bisschen anders. Bei uns im AKH haben wir die Dermatologie, wo wir wirklich 24/7 auch eine PEP-Expositionsprophylaxe anbieten können, wenn das notwendig ist. Wir fragen auch immer nach dem Hepatitis-Impfstatus und nehmen auch Hepatitis ab, wenn es sehr, sehr lange zurücklag. Wir schauen uns auch an, ob die Wunde, die hervorgerufen war, vielleicht sehr verschmutzt ist und denken dann auch an eine Tetanusimpfung. Und dann bestellen wir die Patientin wieder ein, wenn sie das möchte. So kann so ein Set ausschauen. Ich möchte Sie auf den unteren Link noch hinweisen. Wir haben von der Opferschutzgruppe gemeinsam mit dem GÖK eine Toolseite sozusagen entwickelt, wo Sie zu allen Themen wirklich mit Knopfdruck auch ein bisschen was nachlesen können. Da sind auch alle Formulare drinnen, die von den unterschiedlichen Krankenhäusern von Linz bis Wien halt und auch im Tirol erstellt wurden. Die findet man alle auf diesen Seiten und kann eben spezielle Fragen auch abklären und auch mit Leuten in Kontakt treten per Mail, wenn das gewünscht wird. Ich finde auch den Frauennotruf sehr hilfreich, der ist auch 24/7 erreichbar, wenn sie irgendwo doch weiter weg und alleine einmal nicht, ihnen nicht klar ist, was ist der erste, was ist der nächste Schritt, was soll ich tun. Auch da hilft immer eine Juristin, sitzt da meistens, oder auch eine erfahrene Person in der Gewaltschutzabklärung, die Ihnen weiterhelfen kann. Das Set ist inzwischen ein Faltkuvert. Was mir wichtig ist, schauen Sie sich das vorher in Ruhe an. Das kann man, was man braucht, herausnehmen. Wichtig ist immer das Papier und wichtig sind diese Faltschachteln einmal in der Hand zu haben. Die werden dann mit den Stieltupfern, ganz ein normaler Rohrkotitantupfer, abgebrochen und dann eben entsprechend an die Gerichtsmedizin oder an, wenn eine Anzeige erstattet wurde, an die Polizei übergeben. Das ist jetzt leider verschoben, der Medpol-Bogen, der sozusagen eine standardisierte Maßnahme wäre. Ganz vorne am Medpol-Bogen findet sich eine Einverständniserklärung der Person und man kann auch dokumentieren, ob schon eine Anzeige erstattet wurde oder nicht. Und ich würde Sie bitten, wirklich stichwortartig, was von der Person gesagt worden ist, dort hinaufzuschreiben. Sie sind zeitnah am Ereignis. Keine schönen Aufsätze, das soll nicht maturataglich sein, hier geht es wirklich nur darum, was hat die Person zu diesem Zeitpunkt gesagt, wenn sie das möchte. Ansonsten müssen Sie kein Verhör veranstalten. Wichtig ist nur, wo kann die Verletzung wahrscheinlich sein. Manche Personen können gar nicht sagen, wann, was, wo passiert ist, aber trotzdem versuchen wir mit Ihnen gemeinsam das zu bearbeiten. Eine von den anzeigepflichtigen Körperverletzungen ist auch FGM, wie Sie wissen. Wir haben hier in Wien und vor allem in den Ballungszentren durchaus Personen, die von Gewalt betroffen sind in ihrer Jugend, die eine Beschneidung erlitten haben. Es ist auch nicht schlecht, da gerade im Zusammenhang mit der Geburtshilfe nachzudenken, was könnte hier passiert sein und wie kann ich der Person helfen. Da hilft uns die WHO-Einteilung, wo man eben die milde Form der SONA, die fortgeschrittene Form der Exzision als Typ 2 oder eben Typ 3 und bei Kindern gibt es die ritualisierte Beschneidung, die Typ 4, wo dann oft einfach nur geritzt wird im Bereich des Vulva-Bereiches, dass diese Mädchen dann auch sozusagen entsprechend dem Ritual in die Community aufgenommen werden können. Sexuelle Gewalt kann vieles sein. Jetzt möchte ich mich ein bisschen auf die Kinder mit Ihnen gemeinsam stürzen. Wenn Kinder betroffen sind, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, wie sexuelle Gewalt bei Kindern aussieht. sich auswirken kann, wenn sie was beobachten müssen, wenn sie eben berührt werden oder gezwungen werden zu berühren. Und in seltensten Fällen findet auch eine Penetration statt, wie bei dem Knaben oben, wo wir immer ein bisschen hellhörig werden, bei Kondylomen, die bei Kindern auftreten. Vergessen Sie bitte nicht, da gibt es auch einige Publikationen, die wir selber auch mitbetreut haben, vergessen Sie nicht, dass das auch eine Schmierinfektion sein kann. Meinen letzten Teil meines Vortrages möchte ich dem Hymen widmen. Mir ist wichtig, die Position der Untersuchung hängt ein bisschen davon ab, wie weit die Person mit Ihnen mitgehen kann. Wenn sie in dieser Position, in der Knie-Ellenbogenlage, schlechte Erfahrungen gemacht hat, wird es wahrscheinlich nicht so einfach sein, die Person zu ermutigen. Wenn man ihr erklärt, so kann ich den Hymen aber gut beurteilen, wird es verstanden, aber es braucht natürlich auch die entsprechende Zeit und Zuspruch. Wenn das nicht geht, macht man das bitte nicht. Wichtig sind Normvarianten. Man muss vorher schon wissen, was man sehen kann. Was ist normal, was ist nicht normal? Narkoseuntersuchungen machen wir eigentlich nur bei Personen mit besonderen Bedürfnissen. In den seltensten Fällen bei sehr schwer traumatisierten Personen geht es dann nicht anders. Aber eine Narkoseuntersuchung im Jahr haben wir an der Uniklinik. Wir haben relativ viele Vorstellungen von 300 Menschen im Jahr. Davon sind 2/3 erwachsen. Also es geht relativ gut, wenn man ihr erklärt, um was es hier geht und wenn alle sozusagen zusammenarbeiten können. Ein weites Hymen heißt nicht automatisch, dass hier ein Missbrauch stattgefunden hat. Was uns sehr gut hilft, ist die Einteilung nach Adams, die auch routinemäßig immer wieder publiziert wird, wo man auch immer wieder schauen kann, was ist jetzt gefährlicher und was ist wahrscheinlicher, einem Missbrauch entsprechend. Und was wir natürlich auch berücksichtigen müssen, dass viele, viele dieser Verletzungen ausheilen. Wenn man Menschen aus Kriegsgebieten in sehr frühem Alter einem schweren sexuellen, in dem Fall ist es sexuelle Gewalt, die einfach genützt wird in Kriegsgebieten und eben sexualisiert ist, anschaut im Nachhinein, dann sind sie eigentlich nicht mehr verletzt. Sie haben wahnsinnig viel körperlich jetzt. Sie haben wahnsinnig viel erlebt, erzählen ihnen viel und sie wundern sich, wie wenig sie einfach nachweisen können. Das ist einerseits gut für die betroffene Person, wo die Jungfräulichkeit sehr wichtig ist, aber schlecht für die Forensik, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, diese Adams-Klassifikation habe ich Ihnen jetzt ganz kurz heruntergebrochen auf ein paar Stichworte. Wenn es normal ist, unter Anführungszeichen, wenn es öfters gesehen wird und eine Variante ist, muss man das erkennen. Was ansonsten unspezifisch noch auftreten kann im Genitalbereich, sind zum Beispiel Rötungen oder im Synechien oder Polypen, auch am Hymenalrand oder Furchen oder Einkerbungen, die auch andere Ursachen haben können. Unsere Aufgabe ist auch hier, das zu beschreiben. Was sicherer wäre, ist eben ein echter Riss im Bereich des der Analregion oder im Bereich des Hymens oder der Vaginalregion oder ein STD, eine sexuell übertragbare Erkrankung. Und was definitiv ein Beweis wäre, ist Nachweis von Sperma oder eine Schwangerschaft bei einer Jugendlichen. Das kennen Sie alle aus verschiedenen Tafeln. Das Hymen ist vielschichtig und kann viele normale Bilder zeigen, wie zum Beispiel ein Hymen semilunare, da wird man, die haben trotzdem ein Hymen, aber dieses Hymen ist eben sozusagen an den Rand gedrängt. Ja? Das heißt jetzt nicht automatisch, dass so ein Kind etwas Schreckliches erlebt haben muss. Bei einem kribriformen Hymen, das dichter ist und dicker ist, wird eine Penetration schwierig sein. Das heißt, auch wenn hier sexualisierte Gewalt ausgeübt wurde, ist es unsicher, ob hier nicht einfach eine Verletzung gar nicht stattgefunden haben könnte, weil das sehr derb ist. Ich habe jetzt Bilder aus dem ESA-Mittag-Atlas mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, wie man ein Hymen beurteilt. Wenn wir hier schauen, das ist ein Mädchen, das ist noch vor der Menarche, die zeigt hier sozusagen diese 3-9-Uhr-Grenze und wir sehen häufiger definitionsmäßig unter dieser Grenze Verletzungen. Wenn wir hier schauen, haben wir bei 3 Uhr eine Kerbe, die Hymenalbasis eindeutig erreicht. Das kann viele Ursachen haben, man muss es einfach beschreiben. Sie machen es genauso wie bei den Verletzungen an der Körperoberfläche. Schauen Sie das an wie auf einem Zifferblatt und wie gesagt, weiter oben ist immer entspannter zu sehen, als weiter unten Verletzungen zu dokumentieren. Die können sich natürlich fortsetzen auf den unteren Teil sozusagen der Fossa navicularis bis hin zu dem Dammabschnitt und können Risse bis in die Analregion präsentieren. Wenn wir hier ein Mädchen in der Pubertät anschauen, dann wird es schwierig. Hier haben wir einen gesunden Fluoralbus, wie Sie wissen, und der bedeckt sozusagen den Introitus vaginae. Das ist sehr gut gefaltet, gut durchblutet. Da werde ich mir schwer tun, hier eine Beurteilung des Hymens durchzuführen. Man kann sich hier helfen mit der Ballonkathetermethode, dass Sie einen kleinen Kinderkatheter einbringen, den leicht kaffen und zum Hymenalrand leiten. Und dann könnten Sie auch hier die Oberfläche des Hymens vorsichtig beurteilen. Wird eigentlich relativ gut toleriert, wenn man Ihnen erklärt, warum man das macht. Über körperliche Geschichten haben wir jetzt schon viel gehört. Was ich Ihnen einfach noch mitgeben möchte, wenn Personen betroffen sind, fragen Sie immer, gibt es in diesem Haushalt auch Kinder? Gibt es in diesem Haushalt auch schutzbedürftige Personen? Das können auch Omas, Opas, was auch immer sein, die ebenfalls möglicherweise von Gewalt betroffen sind, wenn sie eine Frau abklären. Das wäre mir sehr wichtig. Dokumentieren ist sicher das Allerwichtigste. Diese Tauchverletzungen, wenn man das sieht und die haben einen eindeutigen Rand oder es sind irgendwelche Instrumente abgebildet auf der Verletzung, denken Sie daran, das ist wahrscheinlich Gewalt. Bisse, wenn man immer wieder hört, das hat die kleine Schwester, der kleine Bruder gemacht und es ist ein männliches, also ein Erwachsenengebiss, das kann man eindeutig differenzieren als Gerichtsmediziner, dokumentieren Sie das einfach. Kommentieren Sie es in dem Moment nicht, machen Sie eine Helferkonferenz und dann wird man die Person damit konfrontieren, dass hier was nicht gepasst hat. Schütteltrauma, da möchte ich nicht viel dazu sagen. Über die Netzhautablösung und die Einblutungen haben wir jetzt auch schon viel gehört. Das heißt, es wären sehr verdächtige Befunde. Hier Bilder aus dem Atlas von Hermann. Sie sehen hier wieder so eine Bissverletzung, wieder dieses klassische Zeichen, wie groß und wo ist diese Verletzung und auch hier eine klassische Ohrfeige. Und schauen Sie sich immer bei Kindern auch an, wo stürzen die üblicherweise. Ein Kind, das keine blauen Flecken hat im jungen Alter, ist kein Kind, das sich bewegt. Ja. Deswegen ist es wichtig, das Normale von dem, was beigefügt ist, wo man hinuntergedrückt worden ist oder eben Brillenhämatome oder was auch immer oder Halteverletzungen hat, das wäre was, was uns verdächtig sein muss. Frakturen bei sehr jungen Kindern bitte auch immer dran denken, die können verschiedene Alter haben. Die Entscheidung, ob man das Kind jetzt ganz durchscannt, muss man klar treffen oder nicht. Das machen wir gemeinsam mit Fokus unserer forensischen Untersuchungsstelle auf der Kinderklinik. Wie ist es jetzt mit dem Täterbeziehung und Opferbeziehung bei sexueller Gewalt? Die meisten Menschen kennen leider ihre Täter sozusagen. In den meisten Fällen sind die aus dem sehr nahen Nahraum. Da gibt es immer wieder Erhebungen vom Amt für Jugendhilfe, das hat sich nicht geändert. Es ist das Ereignis sehr häufig und geht über einen längeren Zeitraum. Und was wir wissen müssen, ist, die Penetration ist von der Häufigkeit ganz unten. Meistens findet eben Berührungen statt oder das Kind muss etwas sehen, was es nicht sehen möchte. Diese klassischen Fragen, wann ist etwas passiert, wer klärt jetzt ab, ich würde sagen, da machen wir keinen Glaubenskrieg. Die kompetenteste Person soll die Abklärung durchführen. Wenn es auf einer, in Graz ist es die Gerichtsmedizin, in Tirol machen das auch die Psychologinnen gemeinsam mit den Konsiliarärztinnen, die sie dazu holen. Ich glaube, da braucht man keinen Glaubenskrieg. Wichtig ist nur, wenn es Verletzungen gibt, wenn bildgebende Abklärungen sind, da ist wahrscheinlich ein Krankenhaus ein guter Platz. Die forensische Untersuchungsstelle leitet, die dann Nikolaus mit seinem Team leitet, das sehr gut durch und erklärt, wo man dann am besten die nächste Abklärung machen sollte. Narkose kann man sagen, kann man nahezu ausblenden in den seltensten Fällen. Und was wir uns wünschen würden als Opferschützer und Kinderschützer, dass dies nur einmal passieren muss. Wie Sie es dann dokumentieren, obliegt dem der Erlaubnis der betroffenen Person. Die Guidelines habe ich Ihnen hier noch einmal als Zitat mitgebracht, sind sehr schön zum Nachlesen, wenn man sich unsicher ist. Ich habe Ihnen jetzt noch zwei Bilder mitgebracht. Was ist sexuelle Gewalt und was ist jetzt einfach eine Verletzung, die das Kind beim zum Beispiel Skaten sich zugezogen hat? Wenn Sie hier wieder in den Genitalbereich mit mir blicken, dann haben wir ein unauffälliges Hymen. Und wir haben hier so eine klassische Verletzung beim Sturz eines Kindes. Ja? Das kann verschiedene Sportarten verursachen. Es gibt auch bei Beckenfrakturen oder schweren Autounfällen, Mopedunfällen, was auch immer, solche Verletzungen im Intimbereich. Bei Kindern blutet das meistens relativ wenig. Das heißt, sie müssen es auch nicht akut versorgen in den meisten Fällen, wie Sie wissen. Und es heilt auch wunderbar aus. Wenn man sie nach einiger Zeit wieder bestellt, kann man recht entspannt sagen, es ist vorbei. Es brennt natürlich, ist unangenehm, aber wenn man dann den Eltern erklärt, es ist alles gut und es wird auch bald wieder gut sein. Ich möchte kurz noch auf die genitalen Verletzungen eingehen und das ausheilen. Wir haben jetzt schon gesehen, wo sind die Verletzungen meistens? Wenn es eben eine Verletzung ist, die auf eine sexuelle Gewalt zurückzuführen ist, kann auch die Labien mit betroffen sein, das Hymen, die Fossa navicularis oder eben einfach nur unspezifische Rötungen, weil Sie zuerst gefragt haben, wenn ich durch Abstriche Rötungen erzeuge, wenn es durch einen Verkehr entstanden ist, sind diese Rötungen permanenter, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo Sie vorstellen, wie Sie wissen. Das heißt, auch hier gilt Fotodokumentation und dann die Abstriche, würde ich vorschlagen. Perianale Verletzungen nicht vergessen, und aus forensischer Sicht muss man ganz ehrlich sagen, wir werden in den meisten Fällen, wenn das nicht zeitnah zur Abklärung kommt, nichts mehr sehen. Das heißt nicht, dass nicht etwas stattgefunden hat. Hier noch einmal aus einer Publikation von der Kollegin Adams, wie Risse ausschauen können, wenn sie eben im Hymenalbereich sind. Wenn wir hier wieder den Hymenalbasis sozusagen umschreiben, dann sehen wir, dass die auf jeden Fall erreicht ist. Und wir sehen hier sozusagen auch eine Verletzung, die sich auf den Darm fortsetzt. Ja? Das ist eine frische Verletzung, ich muss sie enttäuschen, das sehen wir in den seltensten Fällen. Das wäre direkt vom Tatort, wenn ein Kind so vorgestellt werden würde. Das heißt, wir sehen mit der Fragestellung, gerade was Kinder und Jugendliche betrifft, meistens einen Normalbefund. Beweisende Befunde sind sehr, sehr selten. Die meisten Genitalverletzungen sind unfallbedingt oder entzündlich und nur knapp 7% werden wegen sexuellen Missbrauch auch wirklich eine Verletzung in diesem Bereich präsentieren. Das rechts ist auch ganz spannend, ein OP-Bild eines gut relaxierten Analbereichs. Der Knabe ist dann wach geworden, das war alles bestens. Es sind auch sehr oft Zuweisungen zu uns, dass wir mal kurz einen Blick drauf machen müssen. Das heißt, unauffällige Befunde schließen nie einen Missbrauch auch aus, gerade im Genitalbereich. Und ich denke, das Wichtige ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit, um das Ganze zu klären. Das ist das erste Bild, wo wir begonnen haben als Opferschutzeinrichtung vor inzwischen auch 13 Jahren im AKH, uns routinemäßig zu treffen, Standards zu entwickeln, auch unsere Leute hier im Haus zu schulen, weil es ja ein Auftrag ist und das funktioniert sehr, sehr gut. Danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
So, danke Daniela. Dann würde ich zur Diskussion anschreiten. Schaust du mal im Chat nach vielleicht? Mhm. Vielen Dank, okay. Gibt es hier aus dem Auditorium irgendwelche Fragen? Ja, bitte.
Ich möchte mich kurz vorstellen, Michael Sprung-Markes, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde und leite den Ottergringen Kinder-PVE. Und was wir immer wieder sehen, ist natürlich Eltern, die mit Kindern kommen, die mit Hämatomen unterschiedlichen Ausmaßes kommen, meistens halt kleinen, wo man oft nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Jetzt ist einerseits meine Frage die Fotodokumentation. Erstens, wie viele Fotos mache ich? Muss ich auch von Bereichen Fotos machen, die jetzt gar nicht betroffen sind? Das heißt, mache ich jetzt, wie Sie vorgeschlagen haben, oberen Extremitäten, unteren Extremitäten und so weiter. Und die zweite Frage ist die, mit dem Handy kann ich das ja nicht machen.
Nein, mit dem Handy können Sie es nicht machen. Sie könnten es mit dem Handy dann machen, wenn keine SIM-Karte drin ist. Weil also das Problem beim Handy ist natürlich, dass es sofort in irgendeine Gefahr besteht, dass man das über die SIM-Karte in irgendwelche Social Medias reinstellt, was natürlich nicht geht, das ist richtig. Ja. Ich wollte nur sagen, es besteht für jeden die Möglichkeit, gute Fotos zu machen, im Urlaub zum Beispiel. Ja. Aber da gebe ich Ihnen recht. Also es sollte eine Digitalkamera sein. Wir haben auch bei uns auf der Gerichtsmedizin ein Kolposkop, wo wir ein Handy verwenden, wo keine SIM-Karte drin ist. Ja. Und diese Fotos dann überspeichern in unser Fotoarchiv im Endeffekt. Ja.
Wie viele Fotos Sie machen jetzt? Ich glaube, ein Kind mit einer Watschenhand im Gesicht, muss ich das komplett ausziehen und fotodokumentieren und mache ich das nur von der.
Also ich würde, wir können nicht ausschließen, dass das Kind eine andere Verletzung hat. Ja, das, vielleicht in Ihrem Fall hat es tatsächlich nur die Watsche, das wissen wir vorher nicht. Also die Forderung ist schon, dass man zumindest das Kind auszieht, anschaut. Ich würde eine Übersichtsaufnahme machen, dass man, wenn man nichts sieht, und wenn man was sieht, dann halt Nahaufnahme, Detailaufnahme. Ja, aber dass man es in der Übersicht hat. Ja. Wie viele Fotos, das hängt von der Anzahl der Verletzungen natürlich ab, eh klar. Je mehr, umso besser, aber ich verstehe, natürlich gibt es auch eine zeitliche Ressource, weil also meine Kollegen, die bei uns in der Untersuchungsstelle arbeiten, die sind noch in der Anfangsphase, die brauchen also mehr als 2 Stunden und das ist natürlich, wenn ein klinischer Routinebetrieb nebenher läuft, ist mir klar, dass das schwer möglich ist. Ja.
Also vielen Dank für den Vortrag. Ich habe zwei Fragen, also jeweils eine. Die erste Frage ist, betrifft die genitale Verstümmelung und die Anzeigepflicht. Die Frage ist, wen zeige ich da an? Oder genau. Gegen unbekannt? Oder? Und die zweite Frage an den Gerichtsmediziner, einen Anschluss an den Kollegen. Vorher haben Sie erwähnt, jeder hat ein Handy zum Fotografieren für den Urlaub. Mir kommt es nicht vor, dass die Leute digitale Spiegelreflexkameras mit einer dann SD-Karte haben. Und wenn, kommt die wieder in einen Laptop, der natürlich auch das Problem nicht löst, was die sozialen Medien betrifft. Das heißt, das erscheint mir ein bisschen widersprüchlich und auch unlösbar, denn jedes Medium ist irgendwann online, schon allein, um es zu dokumentieren. Sonst muss man sich ans Gentechnikgesetz anlehnen, bei dem es sozusagen verboten ist, Befunde zu speichern in Medien, die einen Internetzugang haben, oder Psychotherapiegesetz, die haben auch so strenge Auflagen. Wie machen wir das dann wirklich?
Willst du zuerst oder ich zuerst?
Also zum FGM ist relativ einfach. Es ist im Gewaltschutzgesetz, wie du weißt, aus deiner Tätigkeit drinnen, als schwere Körperverletzung. Wir haben dann gleich als Opferschutzeinrichtungen natürlich gesagt, das geht gar nicht. Also Menschen, die vor Jahren als Kind und jetzt als erwachsene Person vor uns sind, von FGM betroffen sind, jetzt eine, als Zeugen sozusagen vorzuladen, die die Sprache nicht können, das wäre eine Überforderung. Deswegen haben wir jetzt ein SOB entwickelt, wo wir den Damen oder den Betroffenen sagen, wir können eine Anzeige erstatten, wenn sie das wollen. Die Folge wäre, dass sie als Zeugin vor Gericht geladen werden. In den meisten Fällen werden erwachsene Personen sich rausoptieren. Wie du weißt, wenn ein Kind betroffen ist oder gefährdet ist, machen wir das über eine Gefährdungsmeldung. Das heißt, wir arbeiten mit dem Amt für Jugendhilfe zusammen und erklären, dass es in dieser Familie schon mehrere betroffene Mädchen gibt. Und dann schaltet sich das Amt für Jugendhilfe ein. Wenn da keine Einsicht ist und die Verletzung nach dem Urlaub zum Beispiel dann dokumentiert werden muss im Sinne eines FGM, dann wird sowieso eine Anzeige erstattet.
Die äthiopische Frau, die damit in Österreich erscheint bei einer...
Nein, es würde keinen Sinn machen. Ja.
Okay,
danke. Aber wir, das Gesetz, ich glaube, das war der Hintergrund oder der Gedanke, dass man das auch ernst nimmt und als eine Körperverletzung definiert. Trotzdem, irgendwann, irgendwo in Afrika, gebe ich dir recht, wird wahrscheinlich dieser Person nichts mehr bringen. Ja. So wird man es nicht aufhalten.
Zur Frage der Fotodokumentation ist auszuführen. Es ist in dem klinischen Bereich ist es erwartbar, dass eine Digitalkamera aufliegt. Das muss jetzt keine Spiegelreflex High-End-Kamera sein, aber halt eine 0815 Spiegelreflex, mit der man Fotos machen kann. Davon ist auszugehen. Was wir so häufig machen, ist auch bei den gewaltbetroffenen Personen, wenn die dann zu uns kommen, zu fragen, haben Sie auch Fotos von diesen Verletzungen gemacht? Die machen die mit dem Handy, natürlich. Ja, eh klar, selber. Und mehr als 50%, also ich würde sogar sagen, mehr als 75% der Fälle machen die tatsächlich Fotos von ihren eigenen Verletzungen in einem sehr frischen Zustand. Ja, das ist super. Ja.
Das gilt, das darf man. Das ist natürlich auch
erlaubt. Die lassen wir uns, wir fragen, sind Sie dazu bereit, dass wir die bekommen? Können Sie uns die zukommen lassen? Und dann verwenden wir die auch in der Gutachtenserstattung. Ja? Und die werden auch vom Gericht anerkannt. Ja.
Ja. Wobei natürlich Fotodokumentation immer streng gehandhabt wird.
Ja, die, in den klinischen Bereichen ist die Rechtsabteilung natürlich drin. Es gab, also gerade im AKH gab es, glaube ich, eine Diskussion, die sich als mehr als 2 Jahre hingezogen hat, wie diese Fotos zu archivieren sind zum Beispiel. Ja, das ist ja irrsinnig schwierig. Und da ist nichts mit Handy. Ja? Deswegen, also in den Wiegespitälern und im AKH ist schon zu erwarten, dass irgendeine Art von Kamera dort vorhanden ist. Ja, nicht das Handy. Also. Und die Hauptfrage war, wie muss es dann, ist das Bestandteil der Krankengeschichte? Ja, es ist Bestandteil der Krankengeschichte, aber es wird in der Regel extra verwahrt, damit nicht jeder Zugriff drauf hat. Ja.
Und wenn die Person mit einem Handy kommt und sagt, das sind die frischen Verletzungen, dann wird man es auch entsprechend dokumentieren. Wir übernehmen das dann in die Krankengeschichte. Wann ist es passiert? Wann hat sie es fotografiert? Und dann empfehlen wir meistens auch, das der Polizei auch vorzulegen. Das machen die meistens. Das
Übertragen per E-Mail spielt dann keine...
Das ist das Nächste.
Das Übertragen per E-Mail haben wir die Information von den Rechtsabteilungen der Med-Uni Wien und der Rechtsabteilung des AKH Wien, das sind ja zwei, dass in der E-Mail-Adresse GV, das ist also Justiz-GV.at, Polizei-GV.at, oder, also AKMed-Uni-Wien.at oder WIGEF, hat glaube ich WIGEF.at, dass das gesicherte Leitungen sind. Da darf die Übermittlung per E-Mail sein. Es darf nicht ein gmail.com sein. Da ist es verboten, weil es nicht sichere Leitungen sind, sogenannte. Ja, das ist, ich bin jetzt kein IT-Spezialist, ja, aber das ist eine Information, mit der ich lebe und nach der ich vorgehe und auch empfehle. Ja.
Bitte. Kommt von der Gesundheitsökonomie. Und zwar geht es um einen Artikel, der vorige Woche am Donnerstag in der SZ, Süddeutsche Zeitung, erschienen ist. Den haben Sie wahrscheinlich gelesen. Ich habe ihn zweimal genau gelesen. Sie haben gesagt, in dubio pro reo, der tituliert sich mit im Zweifel für den Zweifel. Tatbestand damals war, dass eine Dame angeblich Verletzungen erlitten hat in umfangreicher Form. Die Gerichtsmedizin hat das angeblich festgestellt. Aufgrund, Sie wissen, der gerichtsmedizinische Beweis, der Sachverständigenbeweis ist der höchste Beweis bei Gericht, nicht nur im Straf-, auch im Zivilrecht, wie Sie wissen. Und egal, ob in der Medizin oder wie bei uns in der Ökonomie. Tatsache ist aber, dass das eine gefegte Angelegenheit war, in dem Sinne, dass diese junge Dame fantasiert hat die ganze Zeit. Die Gerichtsmedizin hat versagt, alle anderen wahrscheinlich auch, weil es wird wahrscheinlich nicht nur die Medizin dabei sein, vielleicht Psychologie und sonstige Leute. Und dann sind die Leute in den Knast marschiert, das heißt die Eltern. Und die nächste Situation ist natürlich, wie die herauskommen, hat sich die Frage gestellt, und darum ist der Artikel ganz interessant, was macht man jetzt mit dem Verhältnis zwischen den beiden Generationen? Und da kann ich nur sagen, wie verhindern Sie Fehldiagnosen?
Ich kenne den Artikel nicht. Ich hoffe, dass es nicht in Wien passiert, dass die Gerichtsmedizin in Wien versagt hat, ich weiß es nicht.
Die Wünsche sind auch nicht von irgendwo.
Ja, natürlich. Sie haben recht, der Sachverständigenbeweis ist gleichgestellt einem Sachbeweis, das ist richtig. Und Sachverständige haben keine direkte Kontrolle, das ist das Rechtssystem, das ist auch richtig. Mittlerweile schon, es gab in der StPO eine Veränderung dahingehend, dass auch die Verteidigung die Möglichkeit hat, einen Sachverständigen zum Beispiel aus dem gleichen Fachgebiet hinzuzuziehen, der dann auch die Möglichkeit hat, der auch ein Fragerecht hat.
Ja, aber das Problem ist ja, Kollege, das Problem ist ja darin zu sehen, dass der Sachverständigenbeweis zwar in Frage gestellt werden kann, aber die Verteidigung muss dann das hineingehen, dann gilt das als Privaturkunde, während Sie ja entweder staatsanwaltlich oder gerichtlich bestellt sind und damit eine höhere Kompetenz formal juristisch haben. Das ist die OGH-Entscheidung und jetzt diese Entscheidung, und das ist auch recht interessant, ist ja vom Menschenrechten getroffen worden, die sind ja hinaufmarschiert. Also das ist schon etwas, was eine Relevanz hat, glaube ich, für die Zukunft.
Ich glaube schon, dass man Verletzungen gut zuordnen kann. Also ein Gerichtsmediziner kann unterscheiden, ob jemand sich selber verletzt hat oder ob das eine Verletzung stattgefunden hat. Auch gynäkologisch wird man jetzt hier einfach nur beschreiben, ist hier vorgefallen und wird das in Relation setzen zu dem Protokoll, das sie bei der Polizei abgegeben hat. Also ich denke einmal, dass ich kenne den Fall auch nicht im Detail, aber ich kann mir vorstellen, dass es sicher manchmal, ich erlebe es bei Obsorgeproblemen, bei Paarbeziehungen, die in Trennungsphasen sind, dass es durchaus immer wieder Anschuldigungen in beide Richtungen gibt. Aber das erleben wir sehr oft. Wir versuchen da den Kinderschutz im Vordergrund zu halten, so wenig wie möglich, so viel wie notwendig. Wenn man wirklich sieht, das ist eine Krise von Erwachsenen, die auf dem Schauplatz des Kindes ausgelebt wird, ist das auch eine Form von Gewalt, finde ich. Ja? Und das muss man den Eltern auch ganz klar sagen. Ja? Aber ich denke, dass wir ein gutes Rechtssystem haben, sowohl in Deutschland als auch hier, dass da viele Leute gefragt werden. Und es wäre sicher der Wunsch, dass das gerichtsvereidete Sachverständige sind, die sich auskennen mit diesem Thema. Ja.
Dann muss ich gebe Ihnen in einem Punkt recht, da muss ich dir widersprechen.
Okay.
Nicht jede Verletzung ist wirklich zuordnbar, das muss man schon sagen. Ja. Ich kann mich noch erinnern, Diskussion mit Hamburg auch, die eine sehr große Gewaltambulanz haben, wo diskutiert wurde, wie ist es eine Verletzung, eine selbst beigebrachte Verletzung oder ist es eine zugefügte Verletzung, und wir haben es nicht beantworten können. Mhm. Ja, das gibt es immer. Ich gebe Ihnen recht, die Gerichtsmedizin, ich kenne den Fall nicht, ich kenne den Artikel nicht, ich kenne den Fall nicht, ich muss jetzt das glauben, was Sie mir sagen. dann gebe ich Ihnen recht, dass die Gerichtsmedizin dahingehend versagt hat, dass es hier offensichtlich sich eindeutig festgelegt hat. Ja, wie gesagt, ich kenne den Fall nicht. Ich hoffe nur, dass es nicht Wien war. Ja, das ist aber schon klar, ja, das wüsste ich das. Man muss in diesen Fällen, es gibt Fälle, wo ich auch sagen kann, ich kann es nicht eindeutig zuordnen. Und in dem Fall würde dann in dubio pro reo entschieden werden, ja, im Zweifelfall für den Angeklagten. Ja, und das ist so. Wie gesagt, ein Großteil von Verletzungen kann man zuordnen, aber es geht nicht immer. Das muss man schon sagen. Ja, also das ist schon richtig.
Ja. Noch kurz ein Wort. Ich meine, das ist ja nichts Besonderes in Österreich. Man kann über jedes Gutachten und über jeden Befund, der endlos diskutiert wird, immer weiter diskutieren. Irgendwann einmal findet sich jemand, der hat sozusagen ex lege das Recht zu entscheiden, woran er glaubt. Und das war's dann.
Ja, da kann man nichts zufügen, Herr Professor.
Trotzdem wäre es, glaube ich, auch wichtig, wenn wir uns an Standards halten, so wie wir es auch in Operationen machen, halten wir uns auch an Standards, dass man da sehr viel einmal sozusagen abdecken kann mit unserem Wissen, oder?
Das wird auch überprüft, ob man noch dem Standard vorgegangen
ist. Das ist richtig, das ist richtig. Aber ich denke, das ist in der Abklärung, in der Spurensicherung ganz genauso. Je mehr man Standards einhält und je mehr man im Team arbeitet und wenn mir was unklar ist, das kann auch der besten Kindergynäkologin passieren, dass man sagt, ich weiß es nicht. Ja, was ist das jetzt für eine Verletzung? Ja, dann werde ich eine zweite oder dritte Person auch noch dazu befragen. Das ist durchaus üblich, ja, dass man sich ein bisschen austauscht. Es gibt genug Leute, die das auch neutral dann begutachten können. Wenn dann zwei, drei dasselbe meinen, wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen. So machen wir die Beurteilung, ja. Also ich beschreibe, was ich sehe und dann muss ich es interpretieren, wenn ich ein Gutachter bin, eine Gutachterin. Da wird ja dann konkret gefragt, was ist hier passiert? Kann ich es wirklich sagen? Nein.
Ja, aber dass man immer sagt, die Mehrheit haben recht, das geht auch nicht.
Aber es alleine zu beurteilen und unsicher zu sein, finde ich auch nicht gut. Ja. Bitte.
Kommen die ganzen Fragen von den Kolleginnen und teilweise meiner mich Auszubildenden.
Ich wollte nur das sagen, aus meiner Erfahrung als Sachverständige war es ja immer so, dass schon das Gericht das am Schluss entscheidet und nicht der Sachverständige. Ich meine, sehr häufig folgt das Gericht dem Sachverständigen, aber eigentlich ist es Sache des Gerichtes, eine Entscheidung zu treffen, ja, und nicht die Sache des Sachverständigen. Das wollte ich.
Ja, da muss es auch gutes Gutachten geben, ne?
Sie haben erwähnt, dass die Polizei auch fotodokumentiert. Mhm. Bei uns gibt es mit der Unfallambulanz die Orthotraumatologie auch nicht jedes Hämatom fotografiert, das dann vielleicht zur Anzeige kommt. Wie ist das vereinbart, wann fotografiert die Polizei und wann ist es quasi vom Krankenhaus, von der Ambulanz gefordert?
Ich frage immer, ist schon eine Anzeige erstattet worden, und dann versuchen wir auch Kontakt aufzunehmen. Wenn die sagen, ich bin von oben bis unten fotografiert worden, dann wird es wahrscheinlich auch so sein. Ja. Trotzdem mache ich die Spurensicherung vor Ort immer mit meinem Team.
Das ist die gynäkologische, die Frage, wie lange veranschlagen Sie für so eine normale Untersuchung?
Eine gute Stunde dauern.
Ja, je nachdem. Zwei, drei Personen?
Wir haben zwei Pflegekräfte und eine Person.
Also drei.
Ja, und wenn es eine Assistenzärztin ist, dann ist natürlich auch immer ein Arzt sozusagen oder Ärztin mit einem Facharztabschluss vorhanden. Ja. Gut.
Also bezüglich Fotodoku mit der Polizei Rücksprache halten.
Ich würde es schon
empfehlen. Nicht davon ausgehen, das wird dann die Polizei machen, wenn der zur Anzeige geht, sondern lieber im Krankenhaus nochmal dokumentieren, besser doppelt das.
Die meisten Personen können es ganz gut erklären und sagen, ich war vor einem Tag dort, da ist das Protokoll und ich bin wirklich von oben bis unten fotografiert worden. Dann würde ich Ihnen trotzdem empfehlen, ich weiß nicht, sind Sie Gynäkologin?
Gynäkologin, ja, in der Opferschutzgruppe tätig. Ja,
auf jeden Fall, im Intimbereich wird da noch niemand so genau fotografiert haben. Da würde ich meine Fotos machen.
Das war jetzt nicht die Frage, es war eher die Frage der Orthotraumatologie.
Genau, wenn ich an der Körperoberfläche auffällige Verletzungen sehe, mache ich da auch meistens ein Foto. Weil wenn es ein paar Tage ist, wir wissen das ja von diesen wunderbaren Dokument da, den Hermann, der diese sexualisierte Gewalt da immer wieder neu auflegt, das Buch. Es macht wirklich Sinn, es auch in mehreren Abständen zum Ereignis zu dokumentieren, weil viele Dinge sind wirklich nur im Moment zu sehen und dann nicht mehr.
Es ist halt bei uns eine Zeitfrage, in den Ambulanzen keine Zeit. Jetzt sagen die, na, das ist eine Bagatellverletzung, bei der Anzeige wird das bei der Polizei dokumentiert, die sagt, sie waren eh schon im Krankenhaus. Ich sehe, also bei uns wird das doch sehr, kritisch gesehen.
Da kann auch viel verloren
gehen. Zeit ist ein Problem, das haben wir mit Ihnen ja gerade also von der Klinik Otterkringer auch gesagt, natürlich. Das ist nicht zumutbar, wenn man einen klinischen Betrieb nebenher laufen hat, einen Ambulanzbetrieb, dass man sich 2-3 Stunden mit drei Leuten einspannt, ja, also, und die Dokumentation macht. Das ist sehr schwierig. Ja.
Und auch der gemeinsame Kampf mit Pflege und Medizin. Es wird immer der eine also soll, der andere.
Drei Personen meine ich jetzt, das ist...
Ja. Danke. Ja.
Also ich denke, gut organisieren, das habe ich gelernt, das reduziert natürlich auch die Zeit, die man braucht. Ja. Wenn alle wissen, was sie tun sollen, wenn alles schon hergelegt wird, wenn man nicht nach allem fragen muss, wenn man ein Set hat, dann geht es deutlich schneller. Ja. Und dann kann man auch fotodokumentieren.
Gut, ja.
Sie haben da ein Bild gezeigt von der Opferschutzgruppe im allgemeinen Krankenhaus. Da hat man so den Eindruck, das sind so 10 bis 15 Personen.
Das war die jetzt Gründungsmitglieder sind das.
Bitte?
Das sind die Gründungsmitglieder vor 13 Jahren. Jetzt ist es in jeder Abteilung, dass 2 bis 3 Personen fix für den Opferschutz sozusagen zuständig sich sehen und die anderen schulen. Das kann ich Ihnen inzwischen sagen, das füllt inzwischen einen ganzen Raum.
Gott sei Dank. Danke.
Das ist sozusagen gut. Das Erste.
Gibt es noch eine Frage? Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen? Gut, dann möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich auch bei der Gesellschaft der Ärzte bedanken für die Einladung. Und jetzt gibt es das Come Together, oder?
Danke vielmals.
Danke.